der Podcast.
Liebe Politikinteressierte, ich begrüße euch zur 63. Ausgabe des Volkspodcastes Lucke und Hengstmann, dem Satire-Podcast auf strammer Linie. Das Augenzwinkern können wir uns seit dieser Woche nicht mehr leisten. Ich begrüße den Volksgenossen in Berlin, Tilman Lucke.
Und ich begrüße nicht in Pirna, sondern in Magdeburg den Volksgenossen Sebastian Hengstmann. Hallo.
Und damit sind wir beim ersten Thema, Satire-Podcast, schwierige Sache in bewegten Zeiten. In der wunderschönen sächsischen Stadt Pirna, ich weiß nicht, ob du da schon mal warst, Tilman?
Ich glaube noch nicht, nee.
Ja, ist bei Dresden. Wurde der dritte hauptamtliche Kommunalpolitiker der Partei Alternative für Deutschland gewählt. Den Namen habe ich mir nicht gemerkt. Da kann es aber der Tilman sicherlich aushelfen.
Ja, Tim Lochner, der allerdings kein Parteimitglied ist. Also das ist noch eine Besonderheit, ist angetreten, aber sozusagen der erste Oberbürgermeister. Es gab ja erst nur einen Landrat, dann einen Bürgermeister. Also mühsam ernährt sich das Eichmännchen. Ein bisschen witzig wohl wird auch sein. Ja. Und jetzt eben einen, der von der AfD eben aufgestellt wurde. Ja, das ist ja eh so eine Mode, dass man manchmal, weil man sich irgendwie ans Volk anbiedern will, auch Leute aufstellt, die keine Mitglieder sind. Das ist ja bei der Linkspartei so, die Europawahl. Zwei Spitzenkandidatinnen, Kandidaten, nämlich Carola Rakete und wie heißt der andere, dieser sogenannte Armenarzt, wo ich denke, schmeißt er die Reichen aus seiner Praxis raus oder was? Der Armenarzt Gerhard Trabert, sind genau. Auch beide keine Parteimitglieder und da könnte man fragen, warum stellt, also das ist noch ärger, Spitzenkandidaten, warum stellt die Partei Leute auf, die selber Gründe haben, da nicht reinzugehen? Naja, ist ein anderes Thema, wir reden jetzt über die AfD.
Wobei in Pirna muss man sagen, das scheint mit dem sächsischen Kommunalwahlgesetz zu tun zu haben, in Sachsen-Anhalt und ich glaube auch in Berlin ist es so, dass wenn es zu Stichwahlen kommt, dann muss der Kandidat die 50% erreichen. Das ist in Sachsen offensichtlich nicht der Fall, weil hier drei Kandidaten bei der Stichwahl angetreten sind und der für die AfD antretende Kandidat, Herr Lochner, oh Gott, auch schöner Name, kann man auch viel reininterpretieren, tatsächlich nur mit 38,5%, also nur mit der relativen Mehrheit tatsächlich zum Oberbürgermeister gewählt wurde. Ja, daraus ergeben sich natürlich ein paar Sachen. Also der Landrat war ja Sonneberg, das war ja Thüringen, dann hier in Sachsen-Anhalt, ich habe das Kaff schon wieder vergessen.
Ragun-Jeznitz.
Genau, da haben wir sogar mal gespielt.
Jetzt nicht mehr.
Sowieso nicht mehr. Da war es auch eine absolute Mehrheit, muss man tatsächlich sagen, während es jetzt in Sachsen tatsächlich nicht die absolute Mehrheit war, aber die AfD scheint zumindest auf kommunalpolitischer Ebene in Regierungsverantwortung anzukommen. Mhm. Und von den anderen beiden habe ich jetzt auch nichts weiter gehört. Das heißt, die scheinen ja zumindest erstmal normale Kommunalpolitik zu machen, also keine.
Ja, also man hätte was gehört, wenn was Arges vorgefallen wäre. Also was weiß ich, wenn es jetzt tatsächlich ein Genderverbot in der Kommunalverwaltung gäbe oder so, das wäre schon aufgetaucht quasi in den Medien.
Also das erste Genderverbot, was es gab, war hier in Sachsen-Anhalt an den Schulen, ja. Allerdings nur vormittags. Ja, ist wirklich so, nachmittags in der Dienstpost muss wieder gegendert werden tatsächlich. Ist kein Scherz, es stimmt. Mhm,
okay, ja, aber ist doch ein super Kompromiss, das klingt nach Deutschland. Wir sind so. Deutschland.
Ja. Natürlich, ja. Ja, die Frage ist, bleibt das jetzt nur im Osten so, wird es im Westen? Ich glaube, wirklich kritisch wird es, wenn der Erste im Westen das schafft. Mhm. Ist jetzt im Moment noch nicht so wahrscheinlich, weil da die AfD tatsächlich immer noch im größten Teil unter 20% liegt, aber was ja an sich schlimm genug ist. Wir werden sehen, wie es jetzt ausgeht. Wie gesagt, meine Hoffnung beruht ja immer noch auf dem Bündnis Sarah Wagenknecht, dass es da, also da die ersten Umfragen, aber die Partei muss sich erstmal gründen.
Genau, also laut Geraune der Presse ist der 8. Januar im Gespräch als Parteigründungsdatum und dann drei Wochen später dann der Gründungsparteitag. Also sind wir gespannt. Ansonsten ist gar nicht so viel zu sagen zur AfD. Also Alice Weidel hat jetzt eine Plagiatsaffäre. Sehr schön.
Ja. Wobei das auch nicht so ganz stimmt. Ich habe mich da mal ein bisschen reingelesen. Da sind ein paar es sind wohl nicht die Ersten, die forschen und es dürfte schwierig sein. Also es haben schon ein paar versucht, ihr Plagiate nachzuweisen. Die Arbeit scheint wohl im Rahmen der üblichen wissenschaftlichen Plagiate zu
laufen. Also ich finde, der Verdacht drängte sich auf. Sie hat ja 2011 promoviert in dem Jahr, in dem das alles anfing mit den Plagiaten mit Gutenberg und so weiter. Und dann hat sie noch dazu an der Universität Bayreuth, also genau Gutenbergs Universität. Also da muss man sagen, also wenn das, das wird sie ja damals auch mitgekriegt haben, dass man vielleicht ein bisschen aufpassen sollte. Aber Bayreuth, das ist wahrscheinlich ein Eldorado für Leute, die sich nicht anstrengen wollen.
Genau. Mit ja und jetzt ein alter Heinz-Erhardt-Gag mit der größten Bayreuth-Willigkeit.
Ja, sehr schön. Schön.
Ja, genau. Was ich übrigens im Zuge dessen nochmal recherchiert, weil mich das sowieso interessiert hat, Alice Weidel ist ja in dem Sinne tatsächlich keine Rechtsradikale, die ist ja eine Libertäre. Und da muss man, also jetzt von ihren Äußerungen mal abgesehen, aber sie kommt wohl eher aus dem libertären Bereich, was ich ja fast noch schlimmer finde. Also Libertäre sind ja, also das ist ja, wow. Also die lehnen ja jegliche Form von Staat ab.
Ja, das ist eigentlich eine ganz absurde, seltsame Richtung. Es klingt so libertär. Was ist libertär? Das ist auch so eine Bezeichnung. Nicht liberal, sondern libertär. Also hat sich eingebürgert in den letzten Jahren für Leute, die einfach sagen, so wie zum Beispiel der neue argentinische Präsident Milei ist auch ein Libertärer. Also er nennt sich auch Anarchokapitalist. Also genau, es das, gibt so, das, so einen Cocktail ja, genau. von absurden Bezeichnungen und darüber haben wir ja schon mehrmals gesprochen, dass die AfD genau ihre Klientel, nämlich die Unterschicht, verachtet und sie am liebsten enteignen möchte oder sozusagen alle Unterstützung einstellen will und braucht sich trotzdem keine Sorgen zu machen, dass sie von denen auch gewählt wird. Seltsamerweise.
Genau. Und das ist ja, mein Gott, also das muss man wirklich sagen, das Einzige, was mich daran wirklich halt so ein bisschen, also war ja auch Sarah Wagenknecht sozusagen, sie ist ja Nationalsozialistin klingt jetzt wieder blöd, aber sie hat aus dem rechten und aus dem linken Extrem sozusagen sich das Beste zusammengeklaubt.
Ja, also das, was sie denkt, dass das Beste sei. Es gibt, also man muss ja wirklich sagen, es gibt ja, also die Volkspartei CDU, die hat ja sich gegründet auf drei Strömungen, nämlich auf dem christlichen, also konservativen, dann auf dem liberalen und auf dem sozialen Gebiet. Und grundsätzlich ist es ja auch in Ordnung, sich aus den verschiedenen Richtungen verschiedene Dinge zusammenzuklauben, aber nur wirklich diese Mischung aus vor allem aus Verachtung der Wahrheit, das ist es ja eigentlich. Genau. Also man baut sich die Welt zusammen, arbeitet auch, und das stand ja neulich auch im Spiegel, dass mehrere AfDler auch mit China zusammenarbeiten oder China hier pushen wollen, chinesische Online-Unternehmen, die also dann natürlich dafür sorgen, dass hier auch mit ausgespäht wird und so weiter. Also dass man sich nicht zu schade ist, auch hier die Freiheit zu nutzen, um mit anderen Systemen zusammenzuarbeiten, die hier uns platt machen wollen, die zumindest unseren Lebensstil platt machen wollen.
Genau. Ja. Ist ja aber auch, ich finde das sogar im ökologischen Sinne ganz vernünftig. Ja. Dass man einfach, also wenn alle irgendwann so leben wie der Westen, dann, wie hatte der Kollege Pissboss mal so schön gesagt, können wir einmal noch alle einen Zündschlüssel drehen und dann ist der Planet am Arsch.
Ja, wobei es ist ja, glaube ich, ein Irrweg zu glauben, dass autoritäre Systeme besser mit der Umwelt umgehen. Siehe Smog in China, da ist nur, inzwischen gibt es, glaube ich, in Peking spezielle Smog-Restriktionen, aber im restlichen Land darf ruhig weiter Smog sein. In bestimmten Jahreszeiten oder was auch immer. Oder wenn Olympische Spiele sind oder so, dann darf man mal keinen Zündschlüssel umdrehen. Also letztlich ist der Schlüssel für die Klimapolitik immer, und das hat man jetzt bei der Klimakonferenz auch gesehen, Demokratie auf der Welt einzuführen, weil dann könnte es nämlich keine Scheichs geben, die mit Ölkonzernen verbandelt sind, dann könnte es
auch keine... Ach, das ist alles Quatsch, die da oben machen noch eh nur, was sie wollen.
Ja, genau. Ja, okay, also das, wie absurd die Ideologie der AfD ist, ich glaube, da machen wir keine Sonderfolge zu, weil das jeder ahnen
Richtig.
Kann.
Naja, also zumindest, es wissen eigentlich alle, bis auf die die AfD wählen.
Genau.
Ja, und ich will jetzt auch nicht alle AfD-Wähler als komplette Vollidioten bezeichnen.
Manche davon sind einfach Nazis. Ja,
aber ansonsten liegt der Verdacht ja auch sehr nah. Das muss man an der Stelle einfach sagen. Ja. Okay, kommen wir zum nächsten
Thema. Und von
den
Nazis, da darf man auch nicht alle in einen Topf schmeißen. Also von den Nazis sind auch ein paar Idioten dabei, so rum.
Das ist richtig. Also das ist ja kein
Eine sehr Ausschluss. Diverse Gruppe, muss man sagen.
Das ist richtig, ja. Genau wie Alice Weidel neulich meinte, sie sei nicht queer, sie lebe einfach mit einer Frau zusammen.
Ja, aber das, genau, da haben wir jetzt wieder schon das Thema Wokeness und so weiter, queer. Ich kannte das Wort, also vor 20 Jahren kannte kein Mensch dieses Wort. So.
Außer die Queer People.
Ja, und queer heißt ja eigentlich, ich weiß gar nicht, woher das Wort kommt, das kommt ja eigentlich von quer zur Gesellschaft.
Genau.
Aber es kommt ja aus dem Englischen, also ich weiß nicht, was genau, aber es ist eben mit zwei E geschrieben, weil es ja noch querer als quer ist.
Genau.
Und natürlich fühlt man sich, und Jens Spahn hat sich ähnlich geäußert, wenn man sozusagen konservativ...
Ach, ist ja auch lesbisch, ja.
Ja, aber er sagt auch, er ist nicht queer und das halte ich in dem Fall auch für sinnvoll. Und wenn ich zum Beispiel schwul wäre, dann würde ich mich auch dieser, zumindest diesen Extremen der Community nicht zugehörig fühlen, weil also würde ich vielleicht auch sagen, ich bin nicht queer. Ja.
Du wärst dann aber auch nicht, also wärst von der Community auch nicht anerkannt, weil dann wärst du nämlich heteronormativ und das ist dann schon wieder ganz gefährlich.
Was heißt die, also die Community, das ist ja,
genau.
die wählen ja jetzt niemanden, das ist die Vorsitzende der So-und-So-Community, das gibt es ja nicht, aber es gibt, und das haben wir jetzt auch in diesem Jahr mehrfach gemerkt, es gibt Leute, die eine Bewegung kapern wollen. Und das sind eben nicht die, die ganz normal vor sich hinleben wollen, die in Ruhe gelassen werden wollen und andere in Ruhe lassen. Also sagen wir mal, 90% der Schwulen und Lesben sind sozusagen, die bräuchten keine Community, um vor sich hinzuleben, wenn es nicht Diskriminierung tatsächlich vom Staat oder von der Mehrheit gelegentlich gäbe. So, und dann gibt es die, die sagen, nee, also schwul und lesbisch, das ist mir zu langweilig. Ich bin hier, ich habe das fünfte Geschlecht oder ich habe das fünfte und sechste gleichzeitig, was auch immer. Und ich bin so und so besonders, ich habe nicht mal einen ordentlichen Namen und so weiter. Also diese ganzen Leute, die sagen, alle anderen müssen ja unbedingt genau wissen, als was ich mich heute lese. Und wenn nicht, dann werden sie gedisst, weil sie dann menschenfeindlich sind und so weiter. Und also die es übertreiben, die können eine Bewegung oder eine, so zusammengefasste Gruppe ja dann kapern. Und mit denen würde ich tatsächlich auch nichts zu tun haben wollen. Und ich rate tunlichst den Schwulen und Lesben, sich diese Mehrheit in der Gruppe, was sie ja sind, weil das ist ja wirklich, sind ja 10% der Bevölkerung und davon eben 1% ist, sag ich mal, jetzt kommt ein Shitstorm, ist bekloppt, weil sie eben sagen, ich bin eben was Besonderes und das ist nur, und kein Mensch ist was Besonderes, so gesehen.
Oder jeder Mensch.
Aber nicht derjenige, der also außer, der quasi keine Persönlichkeit hat, nur eine Identität. Und da muss man wirklich sagen, da kann ich auch nachvollziehen, was die Weidel und der Spahn gemeint haben mit dieser Aussage.
Also auch da könnte es wieder einen Shitstorm geben, wenn wir so viele Hörer hätten, dass ein Shitstorm zusammenkommen würde.
Genau, wir sind eigentlich in einem Safe House hier.
Genau, wir können eigentlich sagen, was wir wollen. Apropos sagen, was wir wollen, das Gericht in Colorado hat jetzt gesagt, pass auf, Donald Trump darf nicht... Pass auf, so reden die in Colorado, natürlich. Donald Trump darf jetzt nicht an den Vorwahlen der Republikaner...
Übrigens, Colorado hat ja, wenn du die Staatsgrenzen von Colorado zeichnen müsstest...
Du bräuchtest auf jeden Fall ein Lineal.
Und ein Geodreieck, also es gibt es ist einfach ein Rechteck.
Es ist, also Colorado ist einer dieser Bundesstaaten, die
eins
tatsächlich...
Und Wyoming ist der Partnerstaat, der heißt, ist das andere Rechteck. Und die anderen haben irgendwas dran gefressen oder so, aber tatsächlich die beiden, die sehen sich genau ähnlich.
Super.
Ja, so.
Super. So, das Gericht in Colorado, also das Verfassungsgericht oder wie das da heißt, hat jetzt gesagt, Donald Trump darf nicht an den Vorwahlen der Republikaner teilnehmen, weil er zu einem Aufruhr aufgerufen hat. Das heißt, Donald Trump, wenn das durchgeht, also er hat jetzt vom Supreme Court dagegen geklagt und das könnte, die Wahrscheinlichkeit ist auch relativ groß, dass das wieder aufgehoben wird. Aber wenn das so bleiben sollte, dürfte Donald Trump nicht an den Vorwahlen teilnehmen. Sprich, er hätte dann in Colorado, würde er nicht Präsidentschaftskandidat werden. Das heißt, für die Gesamtanzahl, ob er sozusagen, also er dürfte in Colorado nicht antreten. Mhm. Jetzt mal ganz billig gesprochen. Das macht aber wahrscheinlich keinen Unterschied. Da habe ich jetzt gleich, weil Colorado ist demokratisch bis unters Dach. Also Joe Biden hat letztes Mal mit 55-40 da gewonnen. Das ist schon ein enormer Abstand. Er ist kein Swing State. Also es wird sich vermutlich, wenn das alles so kommt, auf die Wahl nicht auswirken. Aber, und das finde ich spannend, es ist wie so ein Signal, weil Colorado ist ja nicht der einzige Staat, wo jemand dagegen geklagt hat. In Michigan und
aber es gibt, der ist ja nur von den Vorwahlen ausgeschlossen.
Ja gut, aber
Also die Vorwahl wird ja in jedem Staat gemacht. Auf verschiedene Weise, darüber haben wir auch schon mal gesprochen. Und dann kommen die Delegierten zusammen, also am Parteitag. Und es wird dann eben aus Colorado keine Delegierten geben, die für ihn sind, sondern die stimmen dann für jemand anders. Und dann ist natürlich die Frage, ob andere Staaten noch mitziehen und es auch verbieten, genau. Weil im Moment ist er ja haushoch vorne, da stört ihn das nicht mit diesem Staat. Und die Präsidentschaftswahl, keine Ahnung, also das regeln ja auch die Staaten für sich. Ich kann mir schon vorstellen, dass es grundsätzlich erlaubt wäre, einen Kandidaten, der landesweit als Präsident antritt, in einem Staat nicht auf den Wahlzettel zu schreiben. Aber darum ging es diesmal nicht.
Ja, aber also wir könnten ja die Konsequenzen sein, aber selbst das würde ja keinen Unterschied machen, weil vermutlich der republikanische Kandidat in Colorado nicht gewinnen würde.
Ja.
Die Frage ist ja, wir haben ja noch ein Jahr Zeit. Was bis dahin noch passiert sowieso und ob Donald Trump sozusagen, dass er der republikanische Präsidentschaftskandidat wird, ist wohl relativ klar.
Ja, das wird sich dann ab Mitte Januar rausstellen mit dem mit den ganzen Vorwahlen und dann ziehen ja immer mehr Kandidaten auch zurück und zumindest bei den Republikanern waren die Vorwahlen ja in der letzten, dann wenn Trump dabei war, 16 und 20, ja auch immer schnell entschieden oder eigentlich nicht spannend, ja.
Naja, bei den Vorwahlen, also Joe Biden muss sich ja wohl auch Vorwahlen stellen, aber da wird ja selten drüber berichtet, weil das ja sowieso, also hat schon mal ein amtierender Präsident es nicht geschafft, durch die Vorwahlen zu kommen?
Zumindest nicht im 20. und 21. Jahrhundert. Vorher vielleicht, aber das. Genau. Also zur Bürgerkriegszeit gab es mal so Leute, die dann auch nicht wieder aufgestellt wurden, aber eigentlich braucht man sich da keine Sorgen zu machen.
Genau. Worüber wir uns vielleicht jetzt Sorgen machen sollten, egal, das führt jetzt zu weit. Also bloß mal so, ihr hört ja heute die letzte reguläre Folge in diesem Jahr und auch in der nächsten Zeit, weil ab nächste Woche beginnen unsere Jahresrückblicksfolgen, die in einem bestimmten Turnus ausgestrahlt werden, zu dem wir am Anfang der noch was sagen. Aber da habe ich zum Beispiel auch De Silva zum Beispiel drin, weil ja der neu gewählte brasilianische und der alte brasilianische Präsident ja quasi der Abkehr des weltweiten Trumpismus, sage ich jetzt mal,
ja,
also wobei
eigentlich nicht.
Aber andererseits, also war zumindest die Hoffnung. Ne?
War die Hoffnung, aber er ist ja auch, also der steht felsenfest an der Seite Russlands.
Genau.
Und ist auch, also das ist einfach ein typischer Präsident eines, also in Brasilien eines sehr wichtigen Schwellenlandes, das so ein bisschen auf den Busch klopfen will im doppelten Sinne.
So, und jetzt waren ja auch wieder Wahlen, jetzt hat ja in Argentinien, glaube ich, auch so ein Typ gewonnen, wie war Argentinien?
Javier Milei, genau.
Genau.
Genannt La Peluca, also die Perücke, also eigentlich wurde die gewählt.
Ach, dein Name heißt eigentlich Perücke?
Ja, nee. Nee, der heißt so, also der heißt Milei, aber sein Spitzname ist La Peluca.
Ah ja, okay, also du heißt Perücke.
Ach so.
Wegen Lucke, jetzt.
Jetzt
verstehst du?
Ja.
Ja, egal. Aber jetzt kommen wir in das nächste und wenn man dann noch weiter kommt, man nach Chile. Und Chile hatte jetzt ein Verfassungsreferendum, das wievielte?
Das zweite, aber das dritte Referendum insgesamt. Also beim ersten Referendum ging es nur darum, ob man überhaupt eine neue will und die wurde dann quasi vorbereitet durch eine verfassunggebende Versammlung. Dann 2022 große Ablehnung gegen diesen Entwurf und dann hat das Parlament einen Ausschuss eingesetzt, also da gab es dann keine eigene Nationalversammlung mehr, sondern nur noch zwei aufeinanderfolgende ausschussartige Gebilde. Genau, nee, tatsächlich ein Ausschuss und dann ein Rat, der aber auch wieder direkt von allen gewählt wurde, aber nach anderen Maßstäben und auch, also sozusagen, die erste Verfassung von 2022 war sehr weit links stehend, also auch sehr indigen und so weiter. Also Indigene sind ja immer die besseren Menschen, wissen wir ja. Und das wurde dann eben, die haben quasi ihre Verfassung geschrieben nach ihrem Gusto und gar nicht gemerkt, dass es am Ende ja durchs ganze Volk gehen muss. Das war ein bisschen, überschwänglich und dann haben sie gemerkt, oh, das Volk besteht doch ja auch zu einem Teil aus eher konservativ denkenden Menschen. Jetzt hat man dann diese zweite Verfassung dann so geschrieben, dass sozusagen Backlash, also bei dieser Wahl haben dann die Konservativen die Mehrheit gehabt und auch die Rechtsextremen und die haben dann eine sehr viel konservativere Verfassung geschrieben und die ist jetzt eben auch letzten Sonntag abgelehnt worden. Also das ist wirklich, wirklich ein Gewürge seit 2019, seit es die großen Unruhen gab. Damals musste ja sogar die Klimakonferenz von Santiago verlegt werden. ist das Land irgendwie nicht zur Ruhe gekommen und will eine neue Verfassung, weil die aktuelle, die stammt von 1980, aus der Pinochet-Zeit. Da sind genau. natürlich Sachen geändert worden, klar. Aber irgendwie will man, ja, man weiß nicht, ob sie es jetzt noch zum dritten Mal versuchen oder ob erst mal wieder ein paar Jahre Ruhe ist.
Was haben wir da für eine Regierung?
Die Regierung ist links.
Okay. Ist was aber, immer das heißt.
Nee, also doch sehr weit links. Gabriel Boric, ein sehr junger, Mitte 30-Jähriger, der wirklich weit links steht, aber also ja, der hatte diesen Verfassungsentwurf letztes Jahr auch befürwortet, aber ja, Chile ist eben auch eine von den Gesellschaften, die immer so ziemlich 50-50 und sich dann auch immer abwechseln, rechts, links. Also es gab ja davor dann jeweils zwei Amtszeiten von Bachelet und von, wie hieß der andere, Piñera, glaube ich. Und die waren dann immer 4 Jahre dran, haben sich jeweils zweimal abgelöst und jetzt eben wieder links. Kann man darauf wetten, dass 2025 dann wieder jemand Rechtes gewählt wird.
Super.
Ja, so. Also ist ein interessantes Land, Chile, muss man wirklich sagen. Und auch eine sehr wache Zivilgesellschaft, die sich nicht alles bieten lassen.
Aber ist aber auch, sagen wir mal so, Chile ist ja unglaublich lang, aber unglaublich schmal.
Genau, das ist der Gazastreifen Südamerikas, kann man sagen. Nein, ja, nur von der Landesfläche, nicht von...
So, dafür aber wirklich, also wenn das mit dem Gazastreifen, also Gaza ist ja ungefähr so groß wie Bremerhaven. Während nee,
wie
Chile,
Bremen, wir wollen es nicht übertreiben. Bremen,
genau, ja. Während,
allerdings ohne Bremerhaven.
So, das meinte ich. während ja Chile wirklich über fast ganz Südamerika geht, aber nur 2 Meter breit ist.
Ja, so. Naja, wenn man da eine zu große Schuhgröße hat, dann ist man dann schon...
In Uruguay.
Ja.
So. Dann kommen wir jetzt wieder links, rechts. Funktioniert überhaupt nicht und jeder nimmt sich seinen Teil. Wir kommen zu unserer geliebten Ampelregierung. Damit würde ich gerne die heutige Folge, weil das war jetzt, glaube ich, doch noch 5 Sekunden länger, beschließen auch. Es sei denn, du hast noch irgendwas, können wir kurz ein, hast du Korrekturen? Hast du irgendwas?
Nee, heute ist gar nichts.
Gut, letzte Folge war perfekt. Sehr schön. Und zwar haben wir uns, oder wir, also hat sich unsere Regierung darauf geeinigt, es geht ja nicht mehr um die 60 Milliarden, es ging ja bloß noch um 17 Milliarden, die strittig waren, die anderen 43 Milliarden haben sie irgendwoher anders gekriegt und jetzt ging es halt darum, jetzt musste jeder auf irgendwas verzichten. Und jetzt haben sie sich wohl schnell geeinigt. Was dabei wohl rausgekommen ist, sieht man an den Bauernprotesten, also sie haben ja zum Beispiel die Subventionierung von Agrardiesel gestrichen, was alle Bauern dazu genutzt haben, den günstigen Diesel, den sie noch haben, auf den deutschen Autobahnen zu verschwenden, um zu einem großen Protestzug nach Berlin zu fahren und dagegen zu protestieren. Und jetzt habe ich gehört, das kippt wieder. Also zumindest das Agrardieselverbot soll jetzt wohl wieder zur Disposition, also ja. das Subventionierungsabschaffungsding soll wohl wieder gekippt werden.
Ja, also ob das jetzt alles schon so beschlossen ist, da gehören ja immer dann die 3 Ampelparteien dazu.
Genau.
Ich vermute ja aber, dass diese Bauerndemo, die war ja wirklich sehr groß, aber dass die jetzt nicht seit letzter Woche geplant wurde, sondern die ist schon länger geplant.
Nur auch halt, du, wenn der Bauer an sich wütend ist, kriegt er das schon schnell hin.
Ja, aber es gibt ja immer im Winter irgendwelche Bauerndemos. Also das war ja, ist eigentlich fast jedes Jahr so. Nur diesmal haben sie halt diesen Punkt gehabt und der Ruckwied, der Bauernchef, hat ja dann schon so ein bisschen den Weselski gemacht und gesagt, der Januar wird ganz übel, wenn ihr jetzt nicht nachgebt. Ist jetzt ein Thema, was jetzt nicht so unbedingt, ja, interessiert mich jetzt. Obwohl, jeder isst ja von uns.
Wollte ich gerade sagen, aber essen tust du auch schon mal ab und zu, ne?
Ab und zu, genau.
Genau. Na gut, dann gehen wir mal auf die anderen Punkte. Was noch strittig, was ich jetzt nicht so ganz verstanden habe, es sollten wohl Subventionen, also da ist ja der Agrardiesel zum Beispiel bei, aber das ist ja weiter, also Subventionen von Klimaschäden, also Subventionen von klimaschädlichen Industrien, sage ich jetzt mal ganz blöd. Wenn sie das komplett abgeschafft hätten, wären es wohl 65 Milliarden gewesen und man hätte sich den ganzen Quatsch sparen können. Das haben sie nicht gemacht. Was haben sie genau gemacht? Ich habe es nicht verstanden. Wenn Tillmann schon überlegt, hat das auch nicht verstanden.
Ja, also ich denke mir, das, ehrlich gesagt, ich habe da auch gar nicht so gut hingehört, weil klar ist, dass irgendeiner wird das wieder aufschnüren.
Genau.
Und sagen, nee, also jetzt über Weihnachten tun wir mal so, als ob wir uns geeinigt hätten und im Januar machen wir dann wieder, oder der Bundestag, wenn es dann durch den Bundestag geht, durch den Ausschuss und so weiter, da wird noch was dran geändert werden.
Naja, oder der Bundesrat.
Der hat beim Haushalt eigentlich nur, also Einspruchsrecht hat er ja immer, aber das wird ja dann zurückgewiesen.
Okay, der also, Bundesrat also, muss es, also muss es der Bundestag regeln.
Ja. Ja, also irgendwie haben sie halt gesagt, Kürzung und also das Wichtigste, die wichtigste Neuerung ist die Erhöhung des CO2-Preises. Das ist ja letztlich eine Verbrauchsabgabe, die ja seit ein paar Jahren existiert und grundsätzlich sowieso steigen soll. Und jetzt soll sie eben schneller und früher steigen. Und das ist ja eben auch der Grund, das hat man ja bei diesem ganzen Thema Heizungsgesetz auch ein bisschen vernachlässigt. Die Leute, die dann gesagt haben, ich will weiter Öl heizen, können sie ja machen, aber der CO2-Preis kommt halt unweigerlich auf sie zu, der es unmöglich macht, dass der heutige Preis, egal wie sich dann der Weltmarkt entwickelt, es kommt immer noch der höhere CO2-Preis obendrauf, sodass es gar nicht so schlau ist, wenn man jetzt einfach so weiterwursteln will wie bisher.
Genau. So, musste die SPD auch auf irgendwas verzichten? Ich habe nichts gefunden.
Nee, also bei der Bürgergelderhöhung war halt tatsächlich das Problem, dass das rein zeitlich nicht mehr zu schaffen ist, dass die ganzen Behörden die...
Ich die, kann nicht, die wohnt in der Ich-will-nicht-Straße.
Ja, grundsätzlich schon. Thema Bürgergeld ist ja eh so ein Thema, dass die einen sagen, es ist zu hoch und die anderen sagen, nee, es ist aber das Existenzminimum. Und beide haben ja ungefähr recht.
Genau.
Also es wird ja, das Bürgergeld wird ja jährlich erhöht. Es gibt einen festen Erhöhungsmodus, der sich an der Inflation zwischen Juli des Vorvorjahres und Juni des Vorjahres quasi orientiert und dann wird zum 1. Januar immer erhöht. Und seit 23, also seit die Inflation so hoch ist, gibt es nochmal einen Zwischenschritt sozusagen, um die Inflation nicht nachlaufend zu machen, hat man dann nochmal gesagt, so, wir bauen jetzt schon mal einen, also wir erhöhen das einfach noch ein halbes Mal dazwischen.
Genau.
Und dadurch kann man durchaus auf dem Standpunkt stehen, dass die Erhöhung, die jetzt kommt, tatsächlich zu hoch ist, weil sie jetzt eine Inflation vorwegnimmt, die wahrscheinlich gar nicht mehr existieren wird. Und dann
müssen wir beim nächsten Mal senken.
Senken, genau, oder zumindest nicht erhöhen. Und es gibt alle 5 Jahre, also 23 gehört wieder dazu als Jahr, gibt es einen, das nennt sich EVS, also Einkommens- und Verbrauchsstudie quasi der Gesamtbevölkerung und daraus wird der Regelbedarf ermittelt. Das heißt, dann kann man wieder, also das, was zwischen diesen Jahren immer ist, ist ja die Fortschreibung, die ja dadurch durch diese, was ich gerade beschrieben habe, so errechnet wird. Und dann kommt alle 5 Jahre, also wenn dann nächstes oder übernächstes Jahr die Zahlen vorliegen, dann kommt eben diese genaue Summe, die also dann wieder eine Momentaufnahme ist, aber auch schon wieder mit einer Fortschreibung dann ist. Aber das wird dann so sein, dass diese EVS, also diese aktuelle Verbrauchsstudie, dass die dann wieder unter dem jetzigen erhöhten Bürgergeld sein kann. Und dann will ich wieder die von der Linkspartei hören, die dann sagen, das ist aber ein Skandal, der Staat beklaut die Armen, obwohl es halt alles seinen ganz rein statistischen, rein zahlenmäßigen Gang geht. Aber ob man tatsächlich sich jemals traut, das ist wie bei der Rente, ob man sich jemals traut, auch nur einmal um einen Cent irgendwas zu kürzen,
das
bezweifle ich.
Also du kannst es wie bei der Rente machen, einfach 5 Jahre am Stück die Rente nicht erhöhen, so wie sie es Anfang der 2000er gemacht haben. Dann geht das schon, gibt es nicht so viel Geschrei. Aber ich sag mal, Bürgergeld ist ja sowieso an sich ein bisschen überholte Geschichte, weil bei dem Fach, und Entschuldigung, wir haben ja keinen Fachkräftemangel, wir haben ja einfach einen Arbeitskräftemangel in Deutschland. Mhm. Selbst in Regionen mit sehr viel Migrationshintergrund, wo man sagt, also hier bei uns in Sachsen-Anhalt, das ist ganz schlimm, also es gibt kein Unternehmen, was nicht damit wirbt, dass es Fachkräfte sucht und an der Stelle nochmal, wir suchen einen Koch. Kabarett Nainsmanns, Magdeburg, breiter Weg, wir suchen einen Koch, bloß mal so. Wollte ich kurz mal für Eigenwerbung nutzen. Also
von Schubeck hat leider keine, ist verhindert.
Der würde auch nicht für uns kochen.
Ach so, okay. Aber sonst ja, viel Glück dabei.
Ja, muss ja, irgendwie muss es weitergehen. Nein, also damit wollte ich sagen, dass der Stellenwert von Bürgergeld oder Hartz IV ja sowieso ein ganz anderer jetzt ist, als er noch vor 10 Jahren zum Beispiel war. Da war ja die Hälfte, oder Anfang der 2000er ist ja die Hälfte der 5 neuen Bundesländer damals noch, war ja im Prinzip mehr oder weniger über 15 Ecken irgendwie alle auf Hartz IV angewiesen.
Ja.
Also gab es ja noch kein Hartz IV, aber die Arbeitslosigkeit.
Ja, man hat, Man hat eben noch so eine Mentalität, oh, Arbeitslosigkeit ist ganz, ganz schlimm und das ist immer selbst unverschuldet. Das war es vielleicht früher, aber dass man jetzt halt schon überlegt, für wen soll denn dieses Bürgergeld sein? Das ist entweder für Aufstocker und das ist ja wirklich ein Problem, dass man, wenn man Vollzeit arbeitet, davon nicht leben kann. Aber halt auch für die Langzeitarbeitslosen, die dem Arbeitsmarkt absolut nicht zur Verfügung stehen wollen und können.
Also und da können muss man inzwischen.
Also ja, also man klar, muss, wer lang genug langzeitarbeitslos ist, der wird dann vielleicht auch sich entfremden von so einem.
Ich muss das ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber nach Corona hatte ja wirklich, ich hatte wirklich Probleme. Nicht lange und es ging auch relativ schnell wieder, aber.
Hattest du keine Lust, auf die Bühne zu gehen danach wieder?
Doch, also aber es war komisch.
Ja, das sowieso, das war richtig. Ich war mal in einem Auftritt von der Schwarzen Grütze, auch, glaube, es war vielleicht einer der ersten nach dieser langen Pause und da ging alles schief. Ich meine, das sind ja super Profis alles, tolle Leute, aber die haben wirklich alles eins nach dem anderen verkackt. Und das war so geil, weil alle Zuschauer ja das, also man wusste ja warum und weil irgendwie, also es lag ja nicht an der, es ist ja nicht so, dass die nicht geprobt hätten oder so. Es ist ja schon so. Man kann proben, so oft man will, aber dann auftreten ist schon nochmal was anderes.
Und wenn man auf das jeden einfach, Fall.
Wenn man das alles wirklich monatelang nicht gemacht hat, dann das war so ein richtiger schöner Moment, wo man denkt, jetzt ist es ja endlich vorbei, jetzt geht es wieder bergauf.
So,
also das nur dazu, Bürgergeld, man müsste von der Mentalität, dass das sich nur, also das sozusagen, dass das alles unbedingt auch in der Höhe sein muss. Da, vielleicht muss man davon mal wegkommen, weil das ist echt auch ein Riesenkostenfaktor und der wird immer höher. Und natürlich gibt es dann die Traumtänzer, die immer sagen, das ist alles zu niedrig und so. Ich meine, das muss man mal ignorieren.
Ja, also und wie gesagt, es ist tatsächlich so, ich habe das früher gehasst, den Spruch, wer Arbeit will, der findet auch welche. Und ich rede jetzt wirklich nicht von den Langzeitarbeitslosen, also denen, die wirklich jetzt seit 20 Jahren aus dem Arbeitsmarkt raus sind. Für die hast du keine andere Chance mehr. Das ist einfach so. Aber so für andere, die es gibt, nicht alle und auch nicht die Mehrheit, um Gottes Willen. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die sagen, nö, warum soll ich arbeiten?
Ja, aber also wenn zum Beispiel ich so argumentiere, dann wird mir auch manchmal gesagt, nee, du verallgemeinerst. Und umgekehrt darf ja einfach verallgemeinert werden, wenn es heißt, die sind alle nicht schuld oder die müssen alle sozusagen zugunsten einer Menschengruppe darf man immer verallgemeinern.
Natürlich.
Und da segeln natürlich dann auch die und man hat ja dann leider auch jetzt gemerkt, die Integration von Ukrainern in den deutschen Arbeitsmarkt ist auch nicht so toll, wie man es eigentlich haben könnte. Genau. Und das ist, also, wenn Friedrich Merz das sagen würde, dann wäre es immer mit einem Fettnäpfchen verbunden, aber die Aussage ist, da gibt es durchaus welche, die arbeiten könnten, die aber dieses Bürgergeld kriegen und das kriegen sie in anderen europäischen Ländern entweder gar nicht oder nicht in der Höhe. Und dann aber abzustreiten, dass das ein Teil einer Motivation sein könnte.
Ja, aber wie gesagt.
Das finde ich halt auch immer ein bisschen unredlich, wenn man sagt, also ich bin ja für die Menschen und ich darf verallgemeinern, ich darf immer dafür argumentieren, dass jemand noch mehr kriegen muss. Und dann eben, ja, die Frage, wo kommt's her, wer zahlt's?
Helmut Schmidt hat schon in den 70er Jahren gesagt, die Krux ist die soziale Überversorgung in Deutschland. Das ist Quatsch, aber nicht ganz.
Nicht ganz. So, genau. Damit wollen wir es bewenden lassen.
Genau. Oh Mann, wir haben es fast geschafft, mal eine halbe Stunde hier. Das ist ja Wahnsinn. So. Ich danke für euer Zuhören. Schreibt an luke@hengstmanns.de oder kommentiert unter diesem Podcast. Ich sage euch aber gleich, wir werden uns erst live Mitte Januar nächsten Jahres wieder in den nächsten 3 oder 4 Folgen, das müssen wir aber noch genau abklären, die jetzt kommen sind, voraufgezeichnete Folgen. Unser berühmter alphabetischer Jahresrückblick, der so berühmt, dass wir ihn schon einmal gemacht haben.
Ja.
Also hören wir uns nächsten Donnerstag wieder, das ist dann der 28.12., wenn ich mich nicht allzu sehr täusche, mit der ersten Jahresrückblicksfolge.
So, ich habe noch einen kleinen Hinweis, also Zungenspitzer, der Podcast ist ja auch, kommt ja immer mittwochs, also einen Tag vor uns und da habe ich jetzt in dieser aktuellen Folge von gestern, habe ich die Insulaner, 75 Jahre Insulaner und habe ein Best-of, also ich bin ja großer Fan dieser Gruppe, also ja. Sozusagen
Günter Weil die so Neumann, schön gegen die Ossis sind.
Sie sind nicht gegen die Ossis, sie sind für die Ossis, aber gegen die damalige Ossi-Regierung. Ja, genau. Jedenfalls die, also Günter Neumann, großes, super großes Vorbild von mir, vor allem dichterisch. Und da habe ich mir so mein kleines privates Best-of zusammengestellt. Also hört mal rein. Und ja, also wenn euch die Jahresrückblicksfolgen nicht reichen, da gibt es auch noch eine Menge zu hören.
Genau. Und wenn du schon Werbung für deinen anderen Podcast machst, kann ich auch Werbung für meinen anderen Podcast machen. Ja. Wir sind jetzt wirklich in der Weihnachtspause. Wir haben auch keine Spezialfolgen aufgenommen. Und auch wann wir uns da wieder hören, das müssen wir mal sehen, wenn Heikos Bronchien wieder mitspielt. Ja? Ansonsten, okay. Tillmann, frohe Weihnachten und dann
Frohe Weihnachten.
Bis dann. Tschüss.